Für die Predigt hören wir den Beginn der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 11. Da schreibt Lukas: Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach Jesus, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Jesus sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Und als Jesus das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Wir wollen beten. Herr Christus, bitte segne dieses dein Wort an unseren Herzen. Amen. Ja, die Jünger staunten nicht schlecht, als da Jesus dann vor ihren Augen in den Himmel aufgenommen wurde. Zusehends, also sie sahen zu, wie er da plötzlich nach oben schwebt, fährt, dann von einer Wolke aufgenommen wird und dann war er nicht mehr sichtbar. Dann war er weg. Und da haben sie noch hinterher geguckt. Wir können auch sagen, sie glotzten und starrten in den Himmel. Und sie haben zwar den Blick nach oben gehabt, aber ihr Blick war eigentlich doch eingeschränkt. Also ihr geistlicher Blick. Sie waren etwas überfordert mit der Situation. Und da mussten Engel ihnen den Blick weiten und erklären, was da gerade geschehen war. Und dass Jesus genauso wiederkommen wird. Und den Blick weiten, das will die Bibel auch bei uns immer wieder tun. Dass dieser Text, dieser Bericht, den Lukas hier schreibt, auch unseren Blick auf Jesus weiten soll. Und dass wir mit Himmelfahrt ja was anfangen können, dass unser Glaube sich konkret darauf beziehen kann, und gestärkt wird durch diesen Blick auf Himmelfahrt und auf das, was damit zusammenhängt. Und autorisiert von Gott selbst darf Lukas uns diesen Blick geben. Erstens einen Rückblick auf Jesu Heilstat. Zweitens einen Durchblick auf Jesu Gemeinde. Und drittens einen Aufblick auf Jesu Wiederkunft. Ein Rückblick auf Jesu Heilstat. Wir haben hier also die Einleitung der Apostelgeschichte vor uns. Lukas schreibt diesen Bericht und zwar erstmal an seinen verehrten Freund, wie er schreibt, Theophilus, der dann offenbar auch für die Weiterverbreitung des Berichts gesorgt hat. Es ist aber nicht der erste Bericht, es ist nicht sein erster Bericht in dieser Sache mit Jesus. Das schreibt Lukas. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Was meint Lukas mit Weisung? Nun, er meinte vor allem Jesu Missionsbefehl. Und das ist ja auch ziemlich einleuchtend. Jesus hat in seinem Erdenleben alles getan, was nötig war, damit wir Menschen mit Gott ins Reine kommen können. Und darüber hat Lukas in seinem ersten Bericht geschrieben, auch den wir auch in der Bibel haben. Es ist das Lukas-Evangelium, in dem wir die Reden und die Taten Jesu sehr ausführlich lesen können. Diese gute Botschaft, das Evangelium, das hat Lukas uns übermittelt, zusammen mit Matthäus, Markus und Johannes, den anderen Evangelisten. Die frohe Botschaft, Jesu Heilstat. Nicht die frohe Botschaft, was Menschen alles Tolles auf die Reihe gekriegt haben, sondern die frohe Botschaft, was Gott Großartiges in die Tat gesetzt hat. Und das fasst Lukas hier noch einmal zusammen. Ihnen, also den Jüngern, zeigte er sich nach seinem Leiden, nach seinem stellvertretenden, unsagbar schweren Leiden, das unter Pontius Pilatus mit wahnsinniger Folter begann und am römischen Hinrichtungspfahl des Kreuzes endete. Aber Jesus zeigt sich wieder. Ihnen, also den Jüngern, zeigte er sich nach seinem Leiden, als der Auferstandene, als der Lebendige. Durch viele Beweise als der Lebendige ließ er sich sehen unter ihnen, 40 Tage lang, so schreibt es Lukas. Ganz knapp auf den Punkt gebracht, dieses großartige, einzigartige Wunder von Jesu Auferstehung. Tatsächliche Auferstehung. Durch viele Beweise zeigte er sich den Jüngern, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Dass es nicht nur ein Hirngespinst ist oder in ihren Gedanken weiterlebt, sondern echt real zum Anfassen. 40 Tage lang, schreibt Lukas, ganz klare Zeitangabe, auch das häufig die Verankerung in Geschichte, die Verankerung in Zeitabläufen. Damit wir sehen können, das ist nicht einfach irgendwie alles nur ausgedacht, sondern es sind reale Geschehnisse, die mit Jesus hier passiert sind. 40 Tage lang. Und das, wenn ihr mal kurz nachrechnet, ist genau die Spanne auch heute bei uns zwischen Ostersonntag und Christi Himmelfahrt. Das sind 40 Tage dazwischen. Und es ist schön, dass wir jedes Jahr diese Ordnung haben, sozusagen, weil es genauso wie damals war. Jesus zeigte sich 40 Tage als der Auferstandene. Das heißt, 40 Tage Ostern feiern. Nicht nur, Ostersonntag, schön, wir freuen uns, ja, er ist aufgestanden, abgehakt. Und das dürfen wir ständig feiern. Er ist 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Und einmal hier, einmal da, einmal 500 auf einmal, einmal in persönlichen Gesprächen mit Petrus, persönlicher Seelsorge, mal in großen Predigten. 40 Tage lang nach Ostern, bis zu seiner Himmelfahrt. Warum hat Jesus diese 40 Tage mit den Jüngern verbracht? Und er hat ihnen Mut gemacht. Er hat ihnen auch einfach die Freude geschenkt, ihn wieder zu sehen als Auferstandenen. Und er hat ihnen gezeigt und gelehrt von Gottes Reich, wie es hier heißt bei Lukas. Und so tut er, zeigt er das auch uns, dass wir durch die Auferstehung ganz gewiss sein dürfen, Jesu Opfertod ist wirksam, unsere Auferstehung ist auch garantiert. Nun ist aber diese Zeit von 40 Tagen zu Ende und da hat Jesus ihnen noch eine letzte wichtige Weisung mit auf den Weg gegeben, den Jüngern. Als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Was also beinhaltet diese letzte Weisung Jesu? Fangen wir am Schluss an. Nicht lange nach diesen Tagen. Es wird also bald passieren, was Jesus hier ankündigt. So bald nämlich, dass es sich gar nicht mehr gelohnt hätte, Jerusalem zu verlassen. Sie sollten da warten und dann nach 10 Tagen, da passierte Pfingsten zum Wochenfest der Israeliten. Da erfüllte sich das, was die Jünger wussten von dem Versprechen Gottes, dass sie auf das Versprechen, dass die Kraft des Heiligen Geistes zu ihnen kommt, dass sie auf das warteten. Und das werden wir in einer Woche drüber nachdenken. Pfingsten. Auch dieses großartige Geschenk Gottes, dass er sein Jünger ausrüstete mit seiner Kraft, sodass sie für ihn Zeugnis ablegen konnten. Und in Jerusalem die erste christliche Gemeinde entstand und dann die Nachricht sich ausbreitete in die ganze bekannte Welt. Und Jesus sagt hier, das schreibt Lukas, was Jesus sagt, verspricht den Heiligen Geist. Johannes, der Täufer, hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und wenn wir die anderen Stellen im Neuen Testament über die Taufe lesen und das zusammenbringen, dann merken wir, diese Geistestaufe, die auch jeder Christ erfährt, das ist nichts, was losgelöst ist von der Wassertaufe, sondern das ist eins. Der Heilige Geist, der Menschen zum Glauben bringt, so wie es im Epheserbrief heißt, ihr wart tot, ihr wart geistlich tot und ihr seid jetzt auferweckt, lebendig gemacht. Das macht der Heilige Geist. Und wie macht er das? Mit dem Wort des Evangeliums und mit Wasser, wie es Jesus sagt. Wiedergeboren aus Wasser und Geist. Wenn ihr also Menschen hört, die über Geistestaufe sprechen und sagen, das wäre was Extras, dann muss man sagen, das ist nicht dem Neuen Testament entsprechend. Das ist nicht biblisch. Dass es ein besonderes Erlebnis wäre, wo man dann dasselbe erlebt wie die Jünger damals, nämlich in einer unbekannten Sprache sprechen. Und wenn du das nicht erlebst, dann bist du eigentlich so ein bisschen Christ, irgendwie nicht so richtig. So. Das ist nicht das, was das Neue Testament uns sagt. Und Jesus sagt, wiedergeboren aus Wasser und Geist, zum Glauben gebracht durch die Taufe, durch das Wort des Evangeliums. Das heißt, jeder, der Christ ist, hat die Geistestaufe erfahren. Und nach der Predigt von Petrus am Pfingsten, was den Leuten durchs Herz ging, wie er also das Gesetz predigt. Ihr seid schuld an Jesu Tod. Dann sagen sie, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Das ist das, wenn das Gesetz einen Menschen trifft. Was sollen wir tun? Was soll ich tun? Lasst euch taufen. Glaubt an Jesus Christus. So kommt die Kraft des Heiligen Geistes über euch. Und etwa 3000 Menschen wurden zur Gemeinde hinzugefügt. Die Jünger hatten ein besonderes Wunder erlebt, ja, und die Menschen, die dann da mit in Jerusalem waren. Denn Gott hat, um diese Initialzündung zu setzen, den Jüngern, einfachen Fischern aus Galiläa, die Möglichkeit gegeben, Sprachen zu reden, die sie noch nie in ihrem Leben gesprochen haben, gehört haben, gelernt haben. Das war ein wirkliches Riesenwunder. Aber das sollte dazu dienen, dass das Evangelium in die Welt hinausgeht, dass allen Leuten klar wird, diese Botschaft ist für mich, egal wo ich herkomme. Das sind Jesu Heilstaten, die dann der Heilige Geist in die Herzen der Menschen hineinstreut und sie zum Glauben bringt. Das war also zum ersten der Rückblick auf Jesu Heilstat als Grundlage all dessen, worauf sich unser Glaube gründet. Und nach dem Rückblick, da gibt uns Lukas nun den Durchblick auf Jesu Gemeinde. Wenn wir das so lesen von den letzten Begegnungen der Jünger mit Jesus, dann fragen wir uns ja, was wird denn da wohl das Thema gewesen sein, über das Jesus mit ihnen so gesprochen hat? Und Lukas schreibt es hier, ich hatte es schon gesagt, sie hörten ihn reden vom Reich Gottes. Davon hat er auch schon gesprochen vor seinem Leiden und Auferstehen. Vom Reich Gottes. Ganz viele Gleichnisse fangen so an. Ne? Das Himmelreich Gottes gleicht. Und dann kommt die Geschichte. Und jetzt wollen das die Jünger dann aber auch wirklich wissen. Ja, wann kommt denn nun das Himmelreich? Wann geht's denn los? Und Judas ist an dieser Frage ja gescheitert. Er hat es gedacht, das kommt jetzt irdisch und mit Macht und politisch. Und dann sieht er Jesus da scheitern. Und die anderen Jünger hatten auch diesen Hang zu dieser Vorstellung. Ja, das hat was mit Macht zu tun und mit politischer Gewalt. Aber das ist es nicht. Was hat Jesus zu diesen Vorstellungen und Fragen zu sagen? Die Jünger fragten ihn: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Mit anderen Worten, es geht euch nichts an, wann der Zeitpunkt da ist, dass Gottes Reich ganz sichtbar wird. Es ist nur wichtig für euch, darauf zu vertrauen, dass der Vater in seiner Macht am Werk ist. Aber Achtung, Gott ist anders am Werk, als wir das mit unseren menschlichen Gefühlen und Wünschen oft erhoffen. Dass sein Reich gebaut wird, das läuft nämlich auf einer höheren oder wir können sagen auf einer tieferen Ebene, auf einer geistlichen Ebene läuft das. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, bis ans Ende der Welt. Und dann passiert dieses Pfingstwunder. Gottes Reich wird weitergebaut. Dadurch, dass das Evangelium ausgestreut wird, verkündet wird. Also keine Revolution, keine Riesendemo, kein politischer Umsturz oder sowas, sondern ein göttliches Wunder, was die Herzen von Menschen zu Gott bringt. Das meint Jesus also mit Gottes Reich. Es ist ein geistliches Reich. Und dieses geistliche Reich ist machtvoller, größer und dauert viel, viel länger als alle irdischen Reiche. Ja, es ist sogar ein ewiges Reich, sagt die Bibel. Dieses geistliche Reich, wo Menschen zu Gott gefunden haben, dadurch, dass er sie rettet. Das ist auch schon im Alten Testament vorhergesagt. Bei Daniel zum Beispiel, dieser Traum, den Nebukadnezar hatte, von dieser Statue, von den Weltreichen. Dann kommt ein Stein, der diese Statue zermalmt. Und Daniel erklärt das, dieser Stein, das ist das ewige Reich. Das ist Gottes Reich. Und das ist eben nicht noch ein kräftiges, großartiges Weltreich, wo die entsprechenden Herrscher denken, dass das ewig dauern würde. Und dann dauert das aber definitiv nicht ewig. Aber Gottes Reich, das dauert ewig. Und stellt alle irdischen, politischen Anstrengungen und alles, was Menschen auf Erden zu Wege bringen, weit in den Schatten. Und es ist real. Es ist jetzt schon da. Das Reich Christi ist real in dieser Welt, hat gewissermaßen zu Pfingsten angefangen und es greift bis heute wirksam in unser Leben ein, aber eben nicht direkt sichtbar. Das ist eben nicht zu verwechseln mit der sichtbaren Kirche Christi, die sich in den letzten Jahrhunderten auch immer wieder mal oft als menschengemacht und falsch handelnd erwiesen hat. Sondern dieses Reich Gottes ist die Gemeinde Gottes, die wir bekennen im Glaubensbekenntnis. Die eine heilige christliche Kirche, die sich im Herzen der Gläubigen befindet. die verborgen ist unseren physischen Augen, aber die da ist, die real ist. Es ist das Himmelreich, zu dem schon Johannes der Täufer mit seinem Bußruf gerufen hat, in Matthäus 3. Es ist das Himmelreich, das Jesus den Pharisäern gegenüber erklärt hat, in Lukas 17. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, also es kommt nicht so, dass man es äußerlich beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Aber eben von Gott gewirkt. Und dass wir da lebendige Steine von diesem Tempel sind, das hat Gott gewirkt. Das ist nicht so misszuverstehen, dass das schon in jedem Menschen inwendig irgendwie drin ist. Man muss bloß richtig rausholen. Nein, aber Gott hat es im Herzen derer, die an Jesus glauben, gewirkt. Gott hat uns in sein Reich geholt. Das ist ein wunderbarer Trost, den Jesus hier auch den Jüngern wieder mit auf den Weg gibt. Und wenn euch Gegenwind entgegenkommt, das haben die Jünger ja dann schnell genug erfahren in Jerusalem, wenn ihr Gegenwind bekommt, egal was politisch passiert, egal wie eure äußere Situation ist, dieses Reich ist ewig und Gott steht zu seinem Wort. Autorisiert von Gott selbst darf also der Arzt Lukas uns diesen dreifachen Blick geben. Ein Rückblick auf Jesu Heilstat, ein Durchblick auf Jesu Gemeinde, auf sein Reich und einen Aufblick auf Jesu Wiederkunft. Bei Lukas heißt es, als er das gesagt hatte, also Jesus das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Wir wissen aus den Osterberichten, dass Jesus da manchmal urplötzlich auftauchte und dann wieder verschwand mit seinem verklärten menschlichen Körper. Und umso erstaunlicher ist es, dass Gottes Wort jetzt so besonderen Wert auf diese Art und Weise legt, wie Jesus zuletzt da von seinen Jüngern weggegangen ist, wie die das erlebt haben. Nämlich zusehends, also sie konnten es sehen, nach oben. So, dass dann schließlich eine Wolke ihn vor ihren Augen wegnahm. Und Jesus hat mit dieser besonderen Art seines Weggangs etwas bezweckt, nämlich die Jünger sollten ihm nachsehen. Sie sollten dann im Moment der Himmelfahrt nicht enttäuscht in sich zusammensacken und Trübsal blasen, sondern sie sollten in eine Erwartungshaltung versetzt werden. Und dazu schickt Gott diese Engel, weil von selber haben die Jünger auch nicht geblickt. Aber diese Engel erklärten es ihnen. Da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Wir bekennen es in jedem Gottesdienst zusammen. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das gehört zu den Hauptlehren unseres Glaubens, dass Jesus sichtbar wiederkommen wird. Ist uns das eigentlich bewusst? Ist diese Hoffnung lebendig in uns? Oder vergessen wir das nicht manchmal einfach ein bisschen? Wir wissen nicht, wann das sein wird, aber wir wissen, es wird sein. Und wir wissen, wie es sein wird. Denn dann wird dieses inwendige Reich, dieses noch verborgene, nicht sichtbare Reich offenbar werden. Und so sichtbar wie die Himmelfahrt war, so sichtbar für alle Menschen wird Jesu Wiederkehr, seine Rückkehr sein. Und Paulus schreibt das wunderbar an die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 4. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei in der Stimme des Erzengels mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, dann wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen weggerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft, und werden so beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Der Himmelfahrt von Jesus wird also unsere Himmelfahrt folgen. Paulus erklärt ja auch, es ist egal, ob es auch so sein wird, dass man hier stirbt, bevor Jesus wiederkommt, oder man erlebt es hiermit noch in seinem irdenen Leben, dass das passieren wird. Es hat niemand einen Vor- oder Nachteil. Die, die an Jesus glauben, die werden zu Jesus kommen. Und das wird großartig sein. Und diesen Blick, diesen Aufblick in die Zukunft und nach oben, den dürfen wir auch immer wieder haben und uns stärken lassen. Wir durften also nun gemeinsam durch die Worte von Lukas hier einen Blick tun. Erstens ein Rückblick auf Jesu Heilstat, zweitens ein Durchblick auf Jesu Gemeinde und drittens ein Aufblick auf Jesu Wiederkunft. Amen.